Dury, News Alert, Derby-Niederlage ist vergessen, beziehungsweise wird verdrängt durch beunruhigende Neuigkeiten.
Okay, bin ich gespannt. Ich habe
Ich
einen
möchte.
super Tag. Ich hoffe, du tust jetzt nicht meine Laune zerstören.
Stelle dir den Bundesgerichtsentscheid 7b Underline 186/2022 vor, wo ich gestern auf strafprozess.ch darüber gestolpert bin.
Erzähl, ja.
Wir sind im Übertretungsstrafrecht, das macht es aber vermutlich nicht besser. Es hat einen Strafbefehl gegeben wegen einfacher Verletzung von Verkehrsregeln, 200 Franken Buß, Einsprache zum Polizeirichterin als Erstinstanz, Bestätigung vom Schuldspruch. Die Person ist nicht anwaltlich vertreten gewesen und hat eine Rechtsschutzversicherung im Hintergrund gehabt. Zweitinstanzlich anwaltlich vertreten, der Anwalt beantragt mit Berufungserklärung, hat er Durchführung von einem mündlichen Verfahren und einschließlich von einer Konfrontation mit einer Auskunftsperson verlangt. Aus einer weiteren Urteilsbegründung geht heraus, dass die Auskunftsperson offenbar Aussagen gemacht hat bei der Polizei, potenziell belastende. Das Kantonsgericht hat die Berufung abgewiesen. Ist nicht ganz klar, wie fest der relevante Beweis ist.
In welchem Laden sind wir?
Wir sind im Laden Fribourg, glaube ich.
Okay.
Laden Fribourg, ist das richtig? Sensebezirk. Ja, Kanton Freiburg, genau.
Fließt
Ich komme jetzt nicht
dort
aus meinem Witz.
der Rhein? Nein, weißt, ich habe dir mal erzählt, dass der Rheinfall in Solothurn sei.
Ja, muss jetzt nicht verharmlosen, was ich jetzt erzählen habe. Jedenfalls, das Kantonsgericht hat die Berufung vollumfänglich abgewiesen und jetzt hat der Beschwerdeführer gerügt, dass eine Verletzung vom Anspruch auf Konfrontation vorliegt mit der Auskunftsperson B. Und jetzt, wie gesagt, vom Bundesgericht, auf die Teilnahme respektive Konfrontation kann vorgängig oder auch im Nachhinein ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet werden. Ein Verzicht ist namentlich anzunehmen, wenn die beschuldigte Person es unterlässt, rechtzeitig und formgerecht entsprechende Anträge zu stellen. Im Zusammenhang mit Konfrontationen, Prüfling Duribonin. Wenn, muss man das, kann man einfach abwarten oder muss man eine Konfrontation beantragen?
Ein nicht anwaltlich vertretener
Nein,
Beschuldigter.
zweitinstanzlich ist er noch ein mal jetzt ganz allgemein, mal ganz allgemein.
Aber
Nicht
erstinstanzlich
aufregend die
ist
Antwort,
doch.
nicht aufregend die Frage beantworten. Ich bin noch nicht fertig mit erzählen. Also, kann man einfach darauf vertrauen, dass auf einen nicht konfrontierten Zeugen nicht abgestellt wird oder muss man als Anwältin, Anwalt etwas vorkehren?
Also
Genau, man
bisherige
muss.
Rechtsprechung verlangte Anträge.
Genau, verlangt explizit einen Antrag. Bis wann kann man den Antrag stellen? Hat man gemeint bisher?
Bis vor dem Urteil Zweitinstanz. Also du kannst noch
Richtig,
vor
genau.
Schranken, vor OG sagen, ich will eine Konfrontation.
Genau. Die zweite strafrechtliche Abteilung hat dann in einer Klammer ganz viel Entscheid angeführt, wo man sagt, man kann eben gültig darauf verzichten, wenn man nicht rechtzeitig und formgerecht Antrag stellt. Und entweder sind die
Aber
Bundesgerichtsentscheide nicht um Verletzung von der Konfrontation gegangen oder wie du sagst, haben es bestätigt, spätestens im Berufungsverfahren. Aber ich bin
gut,
noch nicht
aber ich
fertig.
will jetzt mal.
Bin noch nicht fertig. Und jetzt kommt's. Das Bundesgericht hat zusammengefasst, was die Vorinstanz erörtert hat. Und die Vorinstanz hat gesagt, Polizeirichter vom Sensebezirk, wir sind erste Instanz, von ihm sei dem Beschwerdeführer mitgeteilt worden, dass er über eine Frist verfüge, um anfällige Beweisanträge zu stellen und zu begründen. Er hat den Beweisantrag gestellt, aber Auskunftsperson B hat den Beweisantrag nicht verlangt. Und jetzt, diese Einwände sind nicht stichhaltig, die wir nicht gemacht haben, und ändert nichts daran, dass der Beschwerdeführer auf die ausdrückliche und klare Aufforderung, Beweisanträge zu stellen, bei der Vorinstanz gerade keinen Antrag auf Anvernahme von Auskunftsperson B gestellt hat.
Es kann ja durchaus sein, dass du in der Erstinstanz oder während der Strafuntersuchung bewusst auf einen Antrag verzichtest und nachher erst das Urteil von der Erstinstanz Anlass gibt, um eben den Beweisantrag zu stellen, weil du nachher weißt, auf was sie überhaupt abstellen. Es ist ja nicht immer klar, wie
Logisch.
was gewürdigt wird. Die Rechtsprechung ist unter jeder Prämisse falsch, was du mir jetzt da erzählst.
Nein, also die Rechtsprechung, wir reden jetzt mal, hör auf schon von Rechtsprechung reden, hoffen wir, es ist jetzt einfach ein einzelner Fehlentscheid. Weil im Moment bedeutet das, wenn man die zweite strafrechtliche Abteilung mit einem beeindruckenden Auftakt, was sie da haben, in der Dreierbesetzung, sagt, man könne schon erstinstanzlich verwirken.
Eben, das kann das ja nicht sein.
Das ist eine absolute Katastrophe. Genau.
Nein, und die verkennen doch einfach, dass du, es ist so schwierig zu antizipieren, auf was nachher das Gericht schlussendlich abstützt und was für essentiell erachtet. Und dann kannst du ja nicht einfach zur Sicherheit einmal alle möglichen Beweisanträge stellen. Sondern du stellst halt das, was für nötig erachtet ist, und allenfalls gibt dann das erstinstanzliche Urteil Anlass, gewisse Sachen nochmal in Disposition zu stellen.
Genau. Bis jetzt hat man immer gemeint, bis zur zweiten Instanz. Wir haben immer ein bisschen befürchtet, irgendwann, wenn sie das anfangen, vorschieben. Ja, immer weiter vor. Irgendwann ist es dann sogar Ende vom Vorverfahren. Das war immer eine Befürchtung von uns. Und das ist jetzt ein weiterer Schritt in die eigentlich sehr inkonstante Rechtsprechung zu dem Thema.
Es tut mir leid, wer immer den Entscheid gefällt hat, der hat keine Ahnung von dem Fluss, den ein Strafverfahren mit sich bringt. Also ja, nein, es verkennt, dass das nicht ein monolithischer Block ist, wo du immer genau weißt, was jetzt eben fürs Gericht entscheidend ist. Wir erleben ja immer wieder, dass der erste Instanz aufs Beweismittel ABC abstützt und nachher zweite Instanz auf DEG. Also es ist
Es ist ja auch systematisch, oder von der Gesetzessystematik her, warum hat man dann in der Prüfungsverfahren die Möglichkeit, einen Beweisantrag zu stellen, wenn man es vorher schon können verwirken
konnte? Nein, natürlich, es macht gar keinen Sinn. Aber wer hat den Entscheid gefällt?
Zweite strafrechtliche Abteilung in der Dreierbesetzung. Eben glorreicher Auftakt. Aber jetzt Praktikertipp. Und ich mache das eigentlich immer. Namens und im Auftrag von meiner Mandantin stelle ich einstweilen die folgenden Beweisanträge. Und mit dem Einstweilen bringt man ja zumindest jetzt halt auch noch formal vor, hey, man hat möglicherweise noch weitere. Das ist sicher ratsam, dass man das weiterhin oder neu so formuliert. Was meinst du dazu?
Gregi, es ist ein Laie gewesen.
Ja, natürlich, aber ja, ein Laie, es ist doppelt bestraft, es ist ein Laie gewesen, aber in einem Anwalt würde es ja vielleicht, also kann man auch vorstellen, sie gehen überhaupt nicht auf Laie, etwas laienmässig sein. Also das ist mehr. Also entweder ist es ein komplettes Fehlurteil, das völlig schräg in der Landschaft steht, oder es ist halt der Auftakt zu einer weiteren zeitlichen Vorverschiebung von der Verwirkungsmöglichkeiten.
Aber weißt du, ich verstehe das Bundesgericht nicht. Die müssen sich verabschieden von der Überlegung, was als Kantonsrichter gewesen sind, was müssen in der Sache entscheiden. Als Bundesrichter bist du Ware vom Rechtsstaat. Du musst schauen, dass die Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden. Und indem, dass das die Prozesse nicht derart aufweichen und immer pro Strafurteil, es gibt doch gar keinen Grund, das kann man doch zurückschicken. Soll es doch den Zeugen befragen, geht dann eine Welt unter? Also wenn du die materielle Ware hochhängst, dann verstehe ich nicht, warum man in so einem Bereich meint, man muss auf Effizienz trimmen. Wir haben ja sowieso schon kein Gerichtsverfahren mehr. Gut. Machen wir nur noch Strafbefehl.
Gib mir wieder das Wort.
Nein, ich bin so guter Laune gewesen.
da könnte man nicht einmal sagen, es ist einfach ein extrem schweres Delikt, was irgendwie haben wollen heilen und der Gerechtigkeit, der sogenannten Durchbruch verhelfen. Es ist ja nur ein Übertretungsstrafrecht.
Aber das müssen Sie ja nicht. Man kann ihn ja dann gleich verurteilen. Man soll es einfach in einem ordnungsgemäßen Verfahren machen. Was weichert jetzt das DP und noch mehr auf?
Das passt, was ich damit will sagen, ist, der Entscheid passt nicht in die von uns manchmal kolportierte Bad Cases makes Bad Law Doktrin, sondern
ja, genau.
da ist es vielleicht mehr, ja, es ist ja nur ein Übertretungsstraffall, kommt ja, wenn wir erledigen, dann machen wir sicher nicht mehr Aufwand für 200 Franken Buß. Und da ist vielleicht ein ökonomischer Gesichtspunkt gewesen, was das Bundesgericht geleitet hat, das eigentlich zu erledigen.
Aber dann verstehen Sie Ihre Position im ganzen Verfahren nicht. Sie sind Hüter vom Rechtsstaat, nichts anderes. Sie sind nicht Hüter von der Effizienz und sind auch nicht Hüter vom Staatskessel.
Dein Wort in Lausanne's Ohr.
Du, ich würde den Entscheid gerne nachlesen, bevor ich da einen Herzinfarkt habe. Welche Entscheid ist es?
Dunnen verlinken, 7b, underline 186/2022, Urteil vom 14. August 2023. Ist auf strafprozess.ch schon ein bisschen kommentiert worden.
Was sagt der Conny?
Er geht völlig aufeinander. Also entweder sehe ich es überhaupt nicht oder sie sehen es überhaupt nicht. Aber ist ja spannend.
Also Greg, ich muss den Entscheid dann in Ruhe auch mal noch lesen. Vielleicht haben wir uns jetzt völlig zu unnötig aufgeregt. Gehen wir noch schnell zu der Digitalisierungsveranstaltung auf den Nachmittag.
Sehr gerne,
dort hat zuerst der Lars Ebert hat zu der virtuellen Realität geredet, also Technologie im Einsatz für die Strafverfolgung, dass man zum Beispiel einen Tatort mit der Brille kann wirklich in den Raum stehen und das wie nah erleben.
Sehr spannend gewesen und vor allem seine Einleitung zu dem ist spannend gewesen, dass gerade mittlerweile die Game-Industrie etwa den dreifachen Umsatz macht von der Filmindustrie und mit diesen immer krasseren Grafikkarten über die Game-Industrie jetzt eigentlich in die Forensik Eingang gefunden haben. Genau. Ja, hat noch so einen konkreten Fall hat er dann gezeigt, wie man da am Gericht hat können helfen. Ich glaube, es ist einmal gemacht worden, BG Meilen haben es glaube ich, sogar gemacht, dass das Gericht hat können sozusagen durch die VR-Brille einen Augenschein nehmen.
Ja, das ist ein Fall aber im Ausland gewesen. Weißt du, der Fall, wo jemand aus dem Fenster gerührt hat und dann, glaube ich, noch mit dem Auto angefahren.
Ja, aber eben im Moment aber ist ja, das nicht mehr sehr aufwendig, so eine Datenvorbereitung. Aber wenn das natürlich dann, also die 3D-Erfassungen finden glaube ich, mittlerweile standardgemäß statt, bei einer gewissen Schwere von den Delikten. Aber das Aufarbeiten für das Gericht oder für die Parteien ist noch ein bisschen aufwendiger. Wenn das natürlich noch schneller geht, dann hat man irgendwann in den Akten einfach noch ein File für die virtuelle Tatbegehung.
Nachher ist der Jörg Arno.
Entschuldigung, jetzt, wo gerade die neue Quest 3 rauskommt von Facebook oder von Meta, die neue VR-Brille, wird das sicher lässig. Mir wird es einfach immer schlecht, wenn ich in eine VR-Brille schaue, aber das ist ein anderes Thema.
Gut, apropos schlecht, wird er auch schlecht beim Autofahren?
Nein, das aber ist das ist spannend,
was der Jörg Arno gesagt hat. Ja, aber das ist eine Überleitung. Ja. Das geht darum, das Auto als Datenkraken.
Genau, was sie so alles sammelt, wie man die Daten holt. Und es hat eine sehr spannende Diskussion gegeben. Zum Beispiel, es gibt so einen Müdigkeitsüberwacher, glaube ich, der merkt, ob du müde wirst und dann ein Warnsignal gibt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ob er das kann auswerten und wie das mit dem Recht nicht mitzuwirken vereinbar ist. Kann man dann daraus Sachen ableiten zu Lasten vom Autolenker?
Ja, das heisst, hast du ein neues Auto?
Noch nicht, nein, aber ja.
Überleihst also du es jetzt vielleicht dreimal?
Ja, das ist halt wirklich gut. Das ist ja, die Dämme sind, glaube ich, schon lange gebrochen, wenn man nicht wirklich. Es ist ein wahnsinniger Aufwand, sich da. Operational Security oder datenarm Leben ist ja ein wahnsinniger Aufwand geworden. Ja. Das ist die Bequemlichkeit siegt oft. Ja.
Gut, und dann ist der Simon Brun gekommen mit dem Sky ECC Hack. Es hat keine Salzschlägerei gegeben, um es vorwegzunehmen.
Nein, aber es ist sehr beeindruckend gewesen, wie er es aufgezeigt hat. Er hat Argumente von beiden Seiten gezeigt und schlussendlich geht es.
Also im Hintergrund ist ja die Frage, ob irgendein Konglomerat von Belgien, Frankreich und wer noch? Holland.
Niederlande.
Ob soll. Ja. Niederlande. Es ist um einen Hack gegangen von einem
Server. Von einem Server, ja. Man hat direkt Geräte verkauft mit der end-zu-end verschlüsselten Messenger-Dienstlösung. Die Strafverfolgungsbehörde behauptet und vermutet, das sind praktisch ausschließlich Kriminelle, die das nutzen. Hatten sogar die Betreiberfirma als Teil von einer kriminellen Organisation bezeichnet, gegen das französische Kryptologiegesetz es auch verstoßen haben. Und mit dem Anfangsdatenverdacht hat man dann bei einem Untersuchungsrichter einen Durchsuchungsbefehl bekommen, um auf eine völlig unbekannte Art und Weise, im Sinne von einer Man-in-the-Middle-Attack, in das System einzudringen. Und da stellt sich die Frage, wenn etwas nicht dokumentiert ist, ob man es dann zulasten von einer betroffenen Person überhaupt verwenden kann, wenn man nicht kann überprüfen kann als Verteidigung, wie das erhältlich gemacht worden ist. Ein anderes Thema ist natürlich noch Phishing Expedition, wobei dort die Rechtsprechung offenbar unklar ist, ob eine Phishing Expedition per se zu einer absoluten Unverwertbarkeit führt. Das sind so die sehr spannenden Themen dazu gewesen.
Ja, und auch der ganze Informationsfluss, dass dann quasi Daten in der Schweiz gelandet sind, dann hat man durch das einen Tatverdacht begründen und hat dann rechtshilfeweise nachträglich dann die Daten, die man eigentlich schon gehabt hat, noch auf dem offiziellen Weg eingefordert. Also alles ein bisschen undurchsichtig.
Das ist das eine, dass man das einfach im Nachhinein dann heilen. Das andere ist natürlich auch, wo man mit durch irgendwelche Wege, über die Eurojust, über die internationale Zusammenarbeit, zu diesen Daten kommt und von bestimmten Personen und Subjekten weiss, die haben offenbar ein Zeichen gemacht, dass man dann gegen die anfängt zu ermitteln, so im Rahmen allgemeiner Ermittlungstätigkeiten, und einen anderen Aufhänger findet und dann gar nicht muss auf die SkyCC-Daten zurückgreifen und somit das gar nicht zur Diskussion steht. Das ist auch eine grosse Blackbox, die uns bevorsteht.
Das geht ein bisschen auch zurück zum Anfang von unserer Diskussion heute im Podcast. Also, also wie sehr musst du nachvollziehen, was da der Staat macht? Wie sehr soll Kontrolle möglich sein? Oder dürfen wir einfach vertrauen, dass, wenn die Polizei draufsteht, alles schon richtig läuft?
Jetzt haben wir doch eine wunderbare rechtsstaatliche Klammer in die Folge mit der Verwirkung von Konfrontationsansprüchen und undurchsichtigen Ermittlungsmethoden, hochlebe die materielle Wahrheit.
Dann, den Abschluss haben dann Barbara Müri und ich gemacht. Ich habe sie im Rahmen von einem Live-Podcast befragt. Den kann man ja auch nachhören. Wie hast du den Podcast gefunden?
Super, wie immer. Du bist der beste Podcaster auf der Welt.
Ja. Das wollte ich jetzt genau hören.
Ich muss dich wieder aufheitern Fischi. Nach der.
Ja, genau, das ist jetzt lieb. Das ist jetzt lieb. Nein, also ich meine, es ist Zukunft.
Was ist Zukunft im Podcast?
Ja, genau, nein. Das, wie sie aufgezeigt hat, wie man mit der Digitalisierung ganz, auf ein ganz neues Level an Durchdringung von Akten kann gelangen.
Definitiv, ja.
Und es wird noch für die Strafverfolgungsbehörden ist das noch viel der grössere Hebel als für uns.
Ja, und es ist natürlich auch ein grosses Ungleichgewicht nach wie vor. So Behörden haben einerseits natürlich die ganzen Behördenlizenzen für irgendwelche fancy Tools und andererseits haben sie auch die Ressourcen, um so Forensic-Tools und so Recherche-Tools, es gibt das auch, Relativity gibt es, wo die Lizenzen sind extrem teuer und als Einzelmaske kannst du die eigentlich nicht leisten. Und wir müssen sich überlegen, ob man da nicht Lösungen finden müsste, so wie im Sinne von, ja, dass man das Verteidigerblase kann gemeinsam so etwas nutzen.
Ja, finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Vielleicht müssen wir es auch mal im Rahmen von PIKE diskutieren.
Ja, genau. Oder einfach im Netzwerk das einmal ein bisschen angehen.
Ja, genau. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.